Lukas und Priscilla, wir drei sind uns einig, dass die 10-Millionen-Initiative die wichtigste Abstimmung ist von dieser Legislatur. Merkt ihr das auch in eurem persönlichen Umfeld?
Es geht so. Mit uns die Dringlichkeit hat sich noch nicht so bemerkbar gemacht in meinem Umfeld.
Also bei mir ist es extrem. Ich diskutiere mit Bekannten, Freunden, Freundinnen regelmäßig über die Initiative. Das hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass ich sage immer selber, im Kreis Personenfreizügigkeit lebe, in einem Kreis in der Stadt Zürich, wo es so sehr viele Expats hat.
In ein bisschen mehr als 3 Wochen entscheidet die Schweiz über die Initiative der SVP. Sie will die Bevölkerungszahl bei 10 Millionen Einwohnern deckeln und könnte dazu führen, dass die Schweiz die Personenfreizügigkeit mit der EU muss künden. Wenn die aktuellen Umfragen zutreffen, wird es am 14. Juni enorm knapp. Im Moment wollen 47% der Stimmberechtigten Ja stimmen und genau gleich viel, auch 47% Nein. Die verbleibenden 6% sind noch unentschlossen. Der Abstimmungskampf wird also entscheidend sein. Welches Lager macht es bis jetzt besser? Wie schlägt sich der zuständige Bundesrat Beat Jans, der seit Monaten von Anlass zu Anlass reist? Die Delegierten von der FDP und der Mitte-Partei haben jeweils die Nein-Parolen beschlossen. Aber machen ihre Wählerinnen da auch mit? Und wird die Auswahl an den Fleischtheken im Migros wirklich kleiner, wenn die Initiative angenommen wird? Über diese Fragen reden wir heute in der Sondersession, einem Politik-Podcast vom Online-Magazin Republik. Mein Name ist Dennis Bühler, ich bin Bundeshaus- und Medienredakteur. Mit mir im Studio sind meine Bundeshauskollegin Priscilla Imboden und der Lukas Häuptli, der bei der Republik das Ressort Politik und Recherche leitet. Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Der Mario Irminger, der Chef der Migros, hat sich vor 2 Wochen in einem Interview für ein Nein zu der 10-Millionen-Initiative stark gemacht. Wenn die Zuwanderung bei einer Annahme der Initiative beschränkt wird, hat er gesagt, müssen die Öffnungszeiten verkürzt und die Filialen geschlossen werden. Und es könnte weniger Auswahl an der Fleischtheke geben. Schliesslich arbeiten in der Zerlegerei von Migarna etwa 90% Ausländer. Hat er damit auch euch überzeugt?
Wir selber hätten gar nicht müssen überzeugen. Ich weiss für mich, was ich stimme bei dieser Abstimmung. Aber das Argument vom Migros-Chef hat mich persönlich nicht überzeugt. Weil die Befürworter der Initiative, die würden auf sein Argument sofort sagen, ja, das Problem im Migros ist ja, dass der Migros-Propp voll ist.
Also ich esse kein Fleisch, darum tut mich das nicht so alarmieren. Aber ich finde, er hat anschaulich gezeigt, was es würde heissen, wenn die vielen ausländischen Arbeitskräfte, die hier sind, nicht mehr kommen könnten.
Aber gleich, ich will bereits da intervenieren, weil das Argument der Befürworter der Initiative auf das ist ja, wir brauchen mehr Arbeitskräfte, weil wir mehr Zuwanderer haben. Mehr Zuwanderer führt dazu, dass wir mehr Arbeitskräfte brauchen. Das ist das Spiralenargument von der SVP und da, glaube ich, ist die Antwort und die Stellungnahme von Herrn Irminger nicht die allerbeste.
Neben dem Migros-Chef gibt es noch viele andere, die beim Abstimmungskampf mitmischen, obwohl sie sonst nicht Politik machen. Auch viele prominente Sportlerinnen, Kunstschaffende und Wissenschaftler kämpfen für ein Nein. Zum Beispiel, indem sie ein Manifest unterschrieben haben von der WOTS. Es ist also ähnlich wie schon am Anfang von dem Jahr bei der Anti-SRG-Initiative, wo die Zivilgesellschaft ebenfalls mobil gemacht hat. Warum melden sich so viele Leute zu Wort?
Es ist in der Tat bemerkenswert, wie viele verschiedene Leute Position beziehen gegen die Initiative. Aber dominierend bei der Gegnerinnenschaft ist halt gleich das Wort Chaos-Initiative. Wenn man die Initiative annehmen würde, dann bricht in der Schweiz das Chaos aus. Ich persönlich bin nicht ganz sicher, ob das die allerbeste Taktik ist, so gegen die Initiativen anzukämpfen. Ich persönlich habe für mich im Wesentlichen 3 Argumente für ein Nein zurechtgelegt. Das erste ist, die Initiative ist im Kern ausländerfindlich. Sie ist wirklich im Kern ausländerfindlich, ich betone das einmal. Zweitens, die Initiative lenkt ab von Problemen, die wir haben. Zum Beispiel im Wohnungswesen, zum Beispiel im Verkehr, zum Beispiel beim Umwelt- und Klimaschutz, wo wir eben nicht mit Zuwanderungsbegrenzungen können lösen. Und das dritte Argument, ich für mich werde gegen die Initiative stimmen, weil ich überzeugt bin, dass wir eine offene Schweiz brauchen und diese Initiative ist nichts für eine offene Schweiz.
Also es hat jetzt eine Mobilisierung gegeben von der offenen Schweiz, nach den ersten Umfragen, die jetzt zeigt, dass das eine Mehrheit für ein Ja geben könnte. Also ich habe da im Mailfach täglich neue Komitees, die auftauchen, die probieren zu mobilisieren gegen die Initiative. Und das ist einfach, weil man sich einfach Sorgen machen auf breiter Front.
Dass es um sehr viel geht, zeigen auch Geldbeiträge, die beiden Lager investiert und deklariert haben. Befürworter haben nach eigenen Angaben mindestens 6,5 Millionen Franken zur Verfügung, die Gegnerinnen sogar schon fast 9 Millionen, die sie zusammengetragen haben. Welche sind die wichtigsten Geldgeber auf beiden Seiten?
Also auf der Pro-Seite, da haben wir vor allem die SVP und die sogenannte Stiftung für bürgerliche Politik. Das ist eine Stiftung von der SVP, die die SVP und ihre Anliegen finanziert und damit auch die Herkunft der Gelder verschleiert. Die tun wirklich den allergrössten Teil der Ausgaben vom Pro-Komitee finanzieren. Dazu kommen noch ein paar Einzelfiguren, wie der Banker und SVP-Nationalrat Thomas Matter und der Ex-Tender-Chef Philipp Gedul. Die haben je 4 Millionen gespendet. Und natürlich fehlt auch nicht der SVP-Übervater Christoph Blocher. Auf der Gegenseite, die Initiative bekämpfen, da ist es vor allem die Economie Suisse, die zahlt rund 5 Millionen. Die SP zahlt 1,6 Millionen, also auch viel Geld. Und der Schweizerische Gewerkschaftsbund zahlt bis mehr als 800'000. Nachher haben noch viele andere Organisationen, wie eben die Flüchtlingshilfe, verschiedene Handelskammern, Operation Libero und Gastro Suisse haben auch Geld gespendet. Und es kann auch noch mehr dazukommen.
Über den Initiativtext und die konkreten Folgen, die eine Annahme hat, haben wir vor ein paar Wochen schon in einer früheren Folge der Sondersession geredet. Ich verlinke sie Ihnen in den Shownotes für den Fall, dass Sie sie noch nicht gehört haben oder sich noch mal anhören wollen. Heute wollen wir uns stärker dem eigentlichen Abstimmungskampf widmen, wo jetzt in die heisseste Phase tritt. Hat euch im Abstimmungskampf bis jetzt etwas so richtig überrascht, Priscilla und Lukas?
Ja, also ich finde, der Abstimmungskampf ist sehr ruhig und es hat auf eine Art vertauschte Rollen. Die SVP tritt so gemässigt auf, tut auch nicht gerade richtig zugeben, wie radikal ihre Initiative ist, tut zum Teil auch Sachen, die drinnen stehen, schwarz auf weiss, negieren in den Debatten. Und die andere Seite, die tritt eher populistischer, alarmierter auf, mit dem Titel Chaos-Initiative, die undifferenziert ist, wo man für vieles brauchen könnte oder auch nicht, also wo wenig aussagt eigentlich. Also es ist eine Art Rollentausch, die da stattfindet. Das ist ein bisschen speziell.
Ja, bis zu einem gewissen Grad würde ich dem beistimmen. Es ist tatsächlich auffallend, wie in Anführungszeichen gemässigt die SVP den Abstimmungskampf bestreitet. Mich hat noch etwas anderes interessant gedacht, nämlich, dass der SVP einmal mehr gelungen ist, alle eigenen Reihen zu schliessen und sogar die Reihen noch zu erweitern. Die eigene Reihen schliessen, da war ein prominentes Beispiel, der Zuger Regierungsrat Heinz Dendler, wo ja während Monaten gesagt hat, er sei gegen die Initiative, weil die Initiative wirtschaftsfindlich sei und das Wachstum, also Wirtschaftswachstum bremse. Und jetzt hat er einen 180-Grad-Drehung gemacht und ist unter einem auch für die Initiative. Das ist für mich symptomatisch eigentlich, aber es hat mich gleich überrascht, dass jetzt in dieser heissen Phase vom Abstimmungskampf die SVP noch fertig bringt, wichtige Exponenten auf Linie zu bringen. Und das Zweite, was natürlich schon auffallend war, man hat ja am Anfang gemeint, alle gegen die SVP. Und jetzt hat es unter einem zwei, und ich glaube, es kommen noch mehr dazu, zwei ExponentInnen von der Mitte, die unter einem sagen, sie seien auch für die Initiative. Unter einem ist nicht ganz richtig, sie haben im Parlament schon für die Initiative gestimmt. Das war Heidi Zgrocken und Daniel Fessler, zwei Mitte-Ständeräte. Und die sind jetzt unter einem im gewissermassen erweiterten Ja-Komitee. Das hat mich schon überrascht.
Wir kommen auf die Positionierung von der Mitte und den einzelnen Exponenten, die du genannt hast, nachher zurück. Ich würde gerne noch schnell bei der SVP und ihrem Stil bleiben. Der ist ja wirklich viel weniger provokativ und polemisch als bei früheren Abstimmungen. Wir erinnern uns an Schöfli-Plakate oder an rassistische Slogans. Das Online-Portal Watson hat vor kurzem geschrieben, die Abstimmungsplakate, die eine Bahnschranke vor einem Matterhorn zeigen, haben etwa den Schockeffekt von einem Wimmelbuch für Vorschulkinder. Was verfolgt die SVP für ein Ziel, wenn sie sich so zurückhaltet?
Also sie normalisiert das, was sie verlangt. Sie tut das ein bisschen in Zuckerwatte packen und macht es da so potenziell mehrheitsfähig, weil es nicht als schrille SVP-Fremdenfeindlichkeitsinitiative daherkommt, sondern als eine Reaktion auf eine Einwanderung, die wirklich stattgefunden hat in den letzten Jahren, wo verschiedenste Leute auch kritisieren und dass das nicht nur sie sind, betonen sie auch immer wieder. Und das zeigt sich dann auch, wenn so prominente Figuren aus anderen Parteien sich dafür äußern. Also es nimmt dem Ganzen die Radikalität. Und in der Schweiz, die eher nicht auf radikale Reformen und Massnahmen steht, ist das natürlich eine sehr geschickte Taktik.
Man muss ja sagen, in der Vergangenheit hat die SVP eigentlich das Gegenteil gemacht. Ich finde, das zeigt sich zum Beispiel bei der Bildsprache. Ich mag mich erinnern an die Minarett, aber auch an die Ausschaffungsinitiative der SVP. Die sind Plakate von der SVP eigentlich so gestaltet gewesen, dass wir heute unhaltbare Zustände haben. Und wenn man Ja zur Vorlage von der SVP, zur Initiative von der SVP sagt, dann gibt es etwas anderes. Das war aber gar nicht visualisiert gewesen, sondern es war nur visualisiert gewesen, was heute für Missstände herrschen. Und das habe ich schon interessant gefunden. Jetzt in diesem Abstimmungskampf zeigt die SVP, zumindest auf ihren Plakaten, ja nicht, welches Chaos, wie sie sagen, heute herrscht, sondern sie zeigen eine ideale Welt. Und wenn man Ja sagt zur SVP, sagt man Ja zu einer idealen, idyllischen Welt mit Bergen und mit dem Matterhorn und alles ist in bester Ordnung. Das ist für mich wirklich ein Paradigmenwechsel.
Du, Lukas, hast kürzlich ein Podium moderiert von der Republik, wo der Thomas Aeschi zu Gast war, der SVP-Fraktionschef und die SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. Hat sich der Thomas Aeschi dort auch so zurückgehalten?
Ja, es ist immer schwierig, so ein Podium zu analysieren, wenn man es selber moderieren muss. Aber ich habe schon den Eindruck gehabt, der Thomas Aeschi ist gemässigt, zumindest in der Art, in seinem Auftreten gemässigt gewesen. Jacqueline Badran auf der Gegenseite hat viel, würde ich sagen, aggressiver gewirkt. Und das war auffallend, ja.
Auf dem Podium hat Thomas Aeschi unter anderem behauptet, die SVP sei die Nachhaltigkeitspartei. Hören wir mal, wie er das begründet hat.
Sie können nicht immer noch mehr Menschen auf diesen Boden hineinzwängen. Und ich will dann noch sehen, wie das genau funktionieren soll. Das ist das, was wir meinen. Eine nachhaltige Zuwanderungspolitik. Heute kommen zu viele und die Falschen. Und die heutige Zuwanderungspolitik ist nicht nachhaltig. Wir sind also die Nachhaltigkeitspartei. Wir haben in unseren Reihen wir sehr viele Landwirte. Was macht ein Landwirt? Ein Landwirt weiß, dass er eben zu seinem Boden eben Sorge tragen muss. Das ist eben Nachhaltigkeit. Also im Gegenteil, ich bin überzeugt, unsere Partei ist die Partei der Nachhaltigkeit.
Was haltet ihr von dieser Argumentation von Thomas Aeschi?
Also auf das hat es ein Raunen gegeben im Publikum und zu Recht auch. Ich meine, das ist natürlich eine maximal verlogene Aussage. Die SVP ist in jedem Schritt gegen Massnahmen zum Schutz von Biodiversität, zum Schutz von der Wasserqualität, zum Klimaschutz. Da ist die SVP immer dagegen. Auch gerade bei den Bauern wissen wir, dass sie auch immer dagegen kämpft, wenn man probiert zu limitieren, was sie für Pflanzenschutzmittel austragen auf die Felder. Also dort ist gar nichts mit Nachhaltigkeit und das ist schon recht seltsam. Es würde mich sehr überraschen, wenn sie irgendjemanden übertöpeln mit diesem Etikett.
Ich finde es interessant, dass das Argument eigentlich passt in die klassische SVP-Initiativenpolitik, die ich jetzt seit fast 30 Jahren verfolge. Die SVP hat eigentlich immer das Gleiche gemacht. Die SVP hat geschaut, was für dringende Probleme wir haben in unserer Gesellschaft, hat die benannt. Und hat gesagt, diese Probleme sind eigentlich Ausländerprobleme. Das hat angefangen, das habe ich wirklich sehr eng dort begleitet seinerzeit, Ende 90er, Anfangs 0er Jahre mit der IV, also der Invalidenversicherung, die in Schieflage geraten ist. Dann hat die SVP gesagt, das ist das Problem der Scheininvaliden, Christoph Blocher. Und sehr schnell hat er dann aber gesagt, das sind eigentlich die Scheininvaliden Ausländer und Ausländerinnen, die die Ursache sind für das Problem. Das ist weitergegangen mit Sozialhilfeproblem, Kriminalitätsproblem, Raumplanungsproblem. Und wie gesagt, jetzt sind wir bei den Umweltproblemen. Und wie du gesagt hast, Priscilla, ich meine, bei allen Klima- und sachpolitischen Vorlagen hat natürlich die SVP gegen Nachhaltigkeit gestimmt. Das steht völlig außer Frage. Es ist, das hat Thomas Aeschi schon fast in absurder Weise gezeigt an dem Podium, einfach eine Behauptung. Wir sind eine nachhaltige Partei. Und wenn man nachhaltige Partei unterstützen will, muss man gegen Ausländer stimmen.
Du sagst, Lukas, die SVP hat jedes Problem eigentlich in Zusammenhang gebracht mit Ausländern. Jetzt hat unser Redaktionskollege Yves Wegelin vor ein paar Tagen einen Artikel veröffentlicht, wo er aufgezeigt hat, dass keine andere Partei Zuwanderung in die Schweiz so stark vorantrieben hat wie die SVP. An was hat er das festgemacht?
Der Artikel, der am Montag vor einer Woche in der Republik erschienen ist, hat Yves Wegelin in akribischer Art und Weise gezeigt, was tiefst und Tiefsteuerpolitik von der Schweiz bewirkt hat. Er hat nämlich gezeigt, dass mit dem sehr grosse Unternehmen, sehr grosse Konzerne in die Schweiz gekommen sind und dass mit diesen Konzernen die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zugenommen haben, die für die Konzerne arbeiten, und mit diesen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen sind auch Familienangehörige mit in die Schweiz gekommen. Am besten kann man das wirklich zeigen am Kanton Zug, wo der besagte Regierungsrat Heinz Dendler tätig ist, den ich vorher erwähnt habe. Und das ist ganz sicher ein Treiber von der Zuwanderung. Der Yves Wegelin ist auf rund ein Drittel von der Gesamtzuwanderung seit 2000 gekommen. Also ein Drittel ist bedingt durch die Tiefsteuerpolitik und durch die Ansiedlung von internationalen Konzernen.
Kritisiert hat die SVP-Politik auf dem Republikpodium vor zwei Wochen deinen anderen Gast, SP-Nationalrätin Jacqueline Badran, und zwar mit folgenden Worten.
Die Menschen folgen dem Kapital, das ist normal, und damit haben wir wahnsinnig viel Arbeitsplätze angelockt. Und ich als tatsächliche Antikapitalistin finde diese Methode, sich zu bereichern, indem man anderen das Kapital stiehlt und die Leute, finde ich, kein korrektes Vorgehen und auch keine Wachstumsstrategie.
Sind Sie einverstanden mit der Aussage von Jacqueline Badran?
Ja, ich bin einverstanden. Es ist so, dass die Zuwanderung, die wir haben, ein Resultat von einem ruinösen Steuerwettbewerb, wo wir ganz zuvorderst mitspielen, gerade Kantone wie der Kanton vom Herrn Eschi Zug, oder, ziehen Kapital- und Firmensitze aus aller Welt in die Schweiz an, und die brauchen halt dann zum Teil auch Angestellte, es sind nicht nur Briefkastenfirmen. Und das ist Teil von dieser ganzen Geschichte, und es ist eigentlich ein Problem, wo sich viele Länder, die wären froh, hätten sie solche Probleme, wie wir hier in der Schweiz haben. Also es ist ein Klagen auf einem sehr hohen Niveau, ein Jammern über etwas, das eigentlich so ist gewollt war und wo grundsätzlich vom Reichtum her positive Effekte hat.
Ja, ich bin nur bedingt einverstanden mit dem, weil ich bin gegen alle monokausalen Erklärungen von der Zuwanderung in die Schweiz in den letzten 25 oder sogar in den letzten, man muss schon fast sagen, 50 Jahren. Ich glaube, das ist richtig, das ist ein wichtiger Faktor. Wie gesagt, Yves Wegelin hat in seinem Artikel von einem Drittel von der Gesamtzuwanderung von 1,8 Millionen Zuwanderer in den letzten 25 Jahren geschrieben. Ich glaube, das ist richtig. Nein, ich bin überzeugt, das ist genau die richtige Zahl. Ein Drittel. Bleiben wir immer noch zwei Drittel von der Zuwanderung, die eigentlich mit dieser Tiefsteuerpolitik gar nichts zu tun hat.
Mit was hat es denn sonst zu?
Der grösste Treiber der Zuwanderung ist die Freizügigkeit. Die Freizügigkeit hat mit der Steuerpolitik im engeren Sinn nichts zu tun. Freizügigkeit heisst einfach, wenn man neume innerhalb vom Freizügigkeitsraum, also EU plus Schweiz, wenn man dort einen Job hat, kann man auch dort wohnen. An dem gibt es aus meiner Sicht im Grundsatz nichts zu rütteln.
Aber es braucht zuerst einen Job. Und wir haben halt sehr viele Jobs, und zwar mehr, als wir Schweizer und Schweizerinnen haben.
Und einen sehr attraktiven Standort in vielerlei Hinsicht. Thomas Aeschi hat auf dem Podium auf die Forderung, man müsse halt die Standardattraktivität abbauen, wenn man die Zuwanderung wirklich will senken, folgendes geantwortet.
Die Linke und die Gewerkschaften sagen eigentlich, die Schweiz soll so unattraktiv werden, dass niemand mehr zu uns kommen will. Und dann haben wir das Anführungszeichen Problem der Zuwanderung auch gelöst. Und wir sagen, das geht gar nicht. Also auch wenn wir bei 20% oder bei 30% Unternehmenssteuern wären, unser Sozialsystem ist immer noch viel attraktiver als im Ausland. Unser Gesundheitswesen ist immer noch viel interessanter und viel attraktiver als in fast allen anderen europäischen Staaten. Also auch dann würden weiterhin Menschen in die Schweiz hineindrängen. Und deshalb geht es eben nur über eine Kontrolle an der Landesgrenze.
Hat der Thomas Aeschi recht?
Nein, er hat nicht recht. Es ist sicher nicht so, dass die Leute primär wegen unserem Sozialsystem oder unseren teuren Krankenkassenprämien in die Schweiz kommen. In anderen Ländern wird das ja einfach über die Steuern gezahlt, die aber auch höher sind als hier. Wer in die Schweiz kommt, kann arbeiten, macht das wegen dem Lohn, der höher ist als in allen umliegenden Ländern, und zwar deutlich höher. Wegen der Lebensqualität, wegen der Sicherheit, gute Infrastruktur und einem funktionierenden Staat. Oder? Ich will auch mal eine Politikerin sehen, die sagt, hey, wir müssen die Löhne senken. einschränken oder die Infrastruktur ruinieren oder Korruption fördern, die wird nie Wahlen gewinnen und zu Recht auch nicht. Und darum ist der einzige Hebel, wenn man eine Politik machen will, die ein bisschen weniger Leute anzieht, ist eben das mit der Steuerattraktivität, die wirklich sehr unsympathische Politik ist, weil man das Steuersubstrat in anderen Ländern eigentlich stillt. Und wenn man das nicht macht und dadurch ein bisschen weniger Einwanderung hat, wäre das nicht schädlich.
Ich glaube, bei der Argumentation von Thomas Aschi fällt auf, dass er zwei Bereiche eigentlich konsequent ausblendet. Das ist namentlich der Fachkräfte- oder man muss sagen, der Arbeitskräftemangel in der Pflege. Und zwar nicht nur in der Spitalpflege, sondern auch in der Heimpflege, weil der hat mit dem Wirtschaftswachstum gar nichts zu tun, sondern der hat mit der demografischen Entwicklung von der Schweiz zu tun, weil wir in der Tendenz eine älter werdende Gesellschaft werden. Es treten seit 2020 mehr Leute aus dem Erwerbsarbeitsalter aus, also werden 65 und damit pensioniert, als ein. Also sind 20. Das gibt ein Ungleichgewicht und das Ungleichgewicht wirkt sich aus, dass wir eben einen Fach- und Arbeitskräftemangel haben im Pflegebereich. Zudem sagt der Thomas Aschi eben nichts. Ausser der sagt, ja, die, die wir noch einlassen können, bis dann die Initiative wird greifen, die würden genau dort arbeiten. Und der zweite Punkt ist, wenn der Thomas Aschi sagt, unser Sozialsystem ist immer noch viel attraktiver als das im Ausland, dann verschwiegt er eben, dass unser Sozialsystem gerade profitieren durch Zuwanderung, weil die kommen, sind in der Mehrheit junge Erwerbsarbeitstätige, die natürlich mehr zum Beispiel in die AV einzahlen, als sie daraus rausnehmen.
Die SVP verlangt mit ihrer Initiative, dass die Bevölkerung bis ins Jahr 2050 10-Millionen-Grenzen nicht übersteigt. Aber was soll eigentlich nachher passieren? Also nach dem Jahr 2050? Bis dorthin sind es ja nur noch gut 20 Jahre. Hören wir das letzte Mal, was der Zuger Nationalrat und SVP-Fraktionschef Thomas Aschi zu sagen hat.
Nach 2050, bis dann werden wir sicher weitere Volksinitiativen lancieren, die definieren, was dann passiert. Aber wir wollen sicher keine 12 Millionen Schweiz und sicher keine 15 Millionen Schweiz.
Also kann man sagen, nach der Initiative ist vor der Initiative.
Unbedingt. Das ist für mich symptomatisch ein Ausdruck von dem, was ich vorher gesagt habe. Die SVP wird unabhängig davon, was immer passiert am 14. Juni, am Abstimmungstermin, wird sie wieder und wieder und wieder eine Initiative bringen, die im Kern, und ich sage es nochmal, ausländerfindlich ist.
Ich finde, die Initiative ist nicht so unklar nach 2050. Es ist einfach, wenn die Grenze von diesen 10 Millionen erreicht ist, dann darf die Schweiz nur noch um einen Geburtenüberschuss wachsen. Das heisst, nur wenn mehr geboren werden als sterben und sonst muss sie bei diesen maximal 10 Millionen bleiben.
Das stimmt schon, aber in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich zumindest, hat man das Gefühl, wir reden eigentlich nur über die Zeit bis 2050. Und was nachher kommt, weiss man eigentlich nicht genau. Ich teile deine Auffassung. Es steht im Absatz 1 von der Initiative im zweiten Satz genau das, was du gesagt hast. Das stimmt. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung, und da sind die Medien bis zu einem gewissen Grad mitschuldig, hat man das Gefühl, wir tun jetzt eigentlich nur für eine gewisse Zeit etwas regulieren. Aber wir regulieren es für immer.
Während die Wählerinnen und Wähler von den beiden Parteien, von Thomas Aschi und Jacqueline Badran, also die SVP und die SP, laut der aktuellsten Umfrage vom GFS-Institut recht geschlossen für ein Ja respektive eben ein Nein sind, sieht es bei der Basis der Grünen ein bisschen weniger klar aus. Dort haben immerhin 12% vor Ja zu stimmen. Woher kommen die Sympathien in der grünen Bewegung?
Ich glaube nicht, dass die auf das Label Nachhaltigkeitsinitiative eingekehrt sind. Ich glaube aber, dass das tatsächlich Wachstumskritikerinnen sind. Und die sagen, wir können einfach nicht ad libitum wachsen. Und darum müssen wir mal ein Zeichen setzen oder Grenzen setzen. Und darum sind wir dafür. Wir setzen jetzt die Grenze bei 10 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. Und nur noch rasch zu den Gegnerinnen von der Initiative. Auf das hat bis jetzt eigentlich noch niemand eine Antwort gehabt. Was machen wir mit Leuten, die Wachstumskritik, vor allem Wirtschaftswachstumskritik üben?
Hättest du eine Antwort?
Ich würde sagen, wenn wir eine Wachstumsgesellschaft haben, müssen wir in erster Linie rare Güter gescheit verteilen. Rare Güter sind Wohnraum, selbstverständlich, sind Infrastrukturfragen, sind öffentlicher Raum. Und das geht bisher auch zur Verteilung von Geldern, zum Beispiel von Geldern von der öffentlichen Hand. Wir müssen Verteilfragen lösen, bevor wir einen Wachstumsdeckel machen.
noch sehr viel tiefer gespalten als die Grünen sind die FDP und die Mitte-Partei, obwohl beide Parteien die Nein-Parole beschlossen haben, wollen erstaunlich viele Wählerinnen und Wähler von ihnen der 10-Millionen-Initiative zustimmen. Priscilla, warum ist das so?
Ja, das ist eine gute Frage. Besonders auffallend ist da die FDP. Die Freisinnigen planen offenbar, also die Wählerinnen und Wähler von den Freisinnigen planen, zu über 40% Ja zu stimmen zu dieser extremen SVP-Initiative. Das ist die Wirtschaftspartei, das ist echt die Partei vom internationalen Handel, vom Austausch, von der liberalen Schweiz. Das ist sehr erstaunlich. Ich kann das nur damit erklären, dass SVP jetzt über Jahrzehnte die beiden bürgerlichen Parteien, FDP und Mitte, hat in dieser Frage nach rechts gezogen. Der letzte Präsident der FDP, der hat auch quasi probiert, eine FDP-Einwanderungspolitik zu betreiben, also eine härtere Einwanderungspolitik, ein bisschen einen Schritt auf die SVP zuzugehen. Aber
also
doch
der
nicht
Thierry Burkhardt.
Der Thierry Burkhardt, genau. Und das kann sein, dass das ein Resultat von dem ist, dass er damit der FDP-Wählerschaft signalisiert hat, wir haben ein Problem, oder? Und dass die jetzt mittlerweile so weit sind, dass sie finden, es braucht auch radikale Lösungen.
Die beiden Nachfolger von Thierry Burkhardt, Susanne Vincent Stauffacher und Benjamin Mühlemann, haben von einem Weckruf geredet, wo sie das erste Mal gehört haben, wie fest ihre Basis eben Ja stimmen will. Ist dann die FDP inzwischen aufgewacht?
Ja, offiziell. Sie sind offiziell einfach gegen die Initiative. Das vertreten sie öffentlich auch. Und das muss man immerhin sagen, es gibt keine Ausreißer. Das ist bei der Mitte ja eben, wir haben es vorher erwähnt, anders. Bei der Mitte ist im Übrigen auch im Parlament, hat es neben diesen zwei, nämlich den Ständeratsmitgliedern, zu Kroggen und Fässer, hat es noch andere gegeben, die ausgerissen sind. Bei der Mitte habe ich das Gefühl, gibt es noch viel mehr Gräben innerhalb von der Partei.
Und wie schlimm sind die Gräben? Also wie viel Einfluss auf den Abstimmungsausgang hat es, wenn Heidi Zgracken oder ein Daniel Fässler, zwei Ständeräte aus kleinen Kantonen, in Zeitungsinterviews sagen, dass sie eben am 14. Juni werden Ja stimmen und nicht Nein?
Ja, ich würde sagen, die Signalwirkung ist katastrophal für GegnerInnen, weil wenn du als SVP, aber auch bei einer anderen Partei, wenn sie für etwas sind, probierst du beim Gegner im Prinzip Leute auf deine Seite rauszuholen, dass du eigentlich Geschlossenheit von deinem politischen Gegner kannst sprechen. Und das ist der SVP gelungen, wie auch immer. Vielleicht haben sie gar nicht so viel müssen machen. Aber das Bild von einer einheitlichen FDP und von einer einheitlichen Mittepartei, und die werden die Abstimmung mitentscheiden, das Bild ist gebrochen.
Ja, das sehe ich auch so. Also die Mitte hat gegen aussen ein grösseres Problem. Es kann sein, dass ihre Wählerschaft dann eher doch geschlossener Nein stimmt als die von der FDP. Und die FDP hat sehr viel Arbeit noch zu leisten, sehr viel Überzeugungsarbeit. Ich denke, sie sind dran, aber ob das in dieser kurzen Zeit noch reicht, werden wir sehen.
Einer, der sich grösste Mühe gibt, viel Überzeugungsarbeit zu leisten, ist der zuständige Bundesrat, der Justizminister Beat Jans. Ich habe es eingangs gesagt, er reist eigentlich von Anlass zu Anlass, gibt Interview um Interview. Also mangelnde Fleiss kann man ihm sicher nicht vorwerfen. Aber ist er auch erfolgreich?
Ja, schwierig zu sagen, aber ich glaube schon, die Leute kommen gerne an einem Bundesrat zuhören. Ich war auch an einem Anlass, wo er auftreten ist. Und das ist jetzt für uns Journalisten nicht so interessant, weil wir haben diese Sachen schon gehört und sind immer ein bisschen die gleichen Reden. Aber er tritt auf mit einer Überzeugung. Man merkt, er tut nicht einfach die Mehrheitsmeinung vom Bundesrat vertreten, sondern auch seine persönliche. Und das hat schon eine gewisse Wirkung.
Ich finde es interessant, dass aus dem Departement von Beat Jans ja am letzten Mittwoch eine Studie veröffentlicht worden ist, zwar unterzeichnet vom Gesamtbundesrat, aber das ist eine Studie aus dem Departement von Beat Jans, die heisst, wenn man die Initiative würde annehmen, dann wären die sogenannten volkswirtschaftlichen und fiskalischen Folgen extrem, extrem schlecht natürlich. Aber selbst dort innen in dieser Studie steht, es gäbe bis zu einem gewissen Grad eine gewisse Entlastung auf dem Wohnungsmarkt. Jetzt ist es ja kein Zufall, dass das Departement Jans die Studie genau jetzt mitten im Abstimmungskampf veröffentlicht hat. Ob das wirklich sehr viele Leute dazu wird bewegen, Nein zu stimmen, weiss nicht recht.
Der Beat Jans hat sich so stark eingesetzt in den letzten Wochen für eine Ablehnung von dieser Initiative, dass er offenbar sogar gerüffelt worden sei vom Bundespräsident Guy Parmelin. Das hat der Blick Anfang Mai berichtet. Er hat sich nämlich zu wenig an die Grundprinzipien von der Information vor Abstimmungen gehalten, auch weil er bei der offiziellen Bundesratsmedienkonferenz zum Auftakt von dem Abstimmungskampf nicht allein auftreten ist, sondern flankiert von Gewerkschaftsvertretern und Wirtschaftsvertretern. Was haltet ihr von dem?
Ja, also ehrlich gesagt, es gibt gewisse Regeln, wo sich die Bundesräte daran halten sollten. Und sie halten sich unterschiedlich daran. Hier haben wir einen, der die Meinung des Bundesrats vertritt. Das ist sein Job. Und ich sehe da nicht so ein grosses Problem. Und abgesehen davon, früher haben sich Bundesräte auch viel weiter aus dem Fenster gelehnt. Denn gerade bei der europapolitischen Debatte, als sie das heute machen.
Ich finde die Kritik von Bundespräsident Guy Parmelin schon sehr bemerkenswert, und zwar vor dem Hintergrund vom letzten Abstimmungskampf SRG-Initiative. Dort ist ja der Kommunikations- und Medienminister Albert Rösti schon nicht angestanden und hat gesagt, wir sollten die Initiativen eigentlich annehmen. Aber es hat vor der Abstimmung und dann noch viel mehr nach der Abstimmung vom Bundesrat Rösti sehr klare Signale gegeben, dass er als Medienminister sehr viel Sympathie gehabt für eine Initiative, die ja letztlich sehr klar abgelehnt worden ist. Dort hat man dann also auch einen Rüffel aussprechen können. Dummerweise ist dann der Herr Rösti halt in der gleichen Partei wie der Bundespräsident.
Eben, und jetzt bei der 10-Millionen-Initiative ist ja die offizielle Haltung vom Bundesrat, dass man die soll ablehnen. Und gerade von einem Wirtschaftsminister, wie es der Guy Parmelin ist, könnte man vielleicht sogar selber eher ein bisschen mehr Effort verlangen, oder?
Finde ich schon. Ich habe es jetzt zwar nicht mehr genau nachgeschaut, aber ich habe in Erinnerung, dass der Guy Parmelin ganz am Anfang von seinem Bundespräsidiumsjahr einmal in einem Interview gesagt hat, die Initiative sei nicht gut für die Schweiz.
Das stimmt. Ein Satz für die Galerie, und seither hat man von ihm nichts mehr gehört.
Also zumindest in meiner Wahrnehmung ist das so gewesen, ja.
Schauen wir, wie es am 14. Juni rauskommt. Das war es von dieser Folge der Sondersession, einem Politik-Podcast vom Online-Magazin Republik. Gerne empfehle ich Ihnen an dieser Stelle eine Veranstaltung zum Thema. Am nächsten Mittwoch, 27. Mai, diskutierst du, Priscilla, im Progurz Bern mit drei spannenden Gästen über fremdenfeindliche Abstimmungsvorlagen, von der Überfremdungsinitiative von James Schwarzenbach in den 70er Jahren bis hin zu dieser aktuellen 10-Millionen-Initiative. Wen hast du eingeladen?
Wir haben eine spannende Runde. Wir haben Melinda Nadia Boni, das ist eine Autorin, die sich dazu äussern wird. Wir haben Damir Skenderovic, er ist Historiker, Professor an der Uni Freiburg und Spezialist über Rechtspopulismus. Und wir haben Sanja Mehti, sie ist die frühere Co-Präsidentin von der Operation Libero und ist Juristin. Sie hat alle sehr viel zu sagen zu diesen Fragen. Kommt, hören und schauen.
Alle Informationen zu diesem Anlass finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, online auf republik.ch/Veranstaltungen. Wir freuen uns, wenn Sie im Dialog über den Abstimmungskampf und 10-Millionen-Initiativen diskutieren oder wenn Sie uns mitteilen, wie Ihnen die Sondersession ganz generell gefällt. Per Sprachnachricht auf Telefonnummer im Episodenbeschreib oder per Mail an audio@republik.ch. Die nächste Ausgabe von diesem Podcast gibt es wie immer heute in 2 Wochen. Klicken Sie doch gerade noch geschwind auf Abonnieren, damit Sie auch sicher keine Folge verpassen. Danke Ihnen fürs Zuhören und danke euch, Priscilla und Lukas, fürs Mitdiskutieren.
Merci zusammen.
Merci euch.